Mein Name ist Thomas Foster und heute haben wir den offiziellen Botschafter der Love Parade bei uns. Also die Love Parade gibt es ja nicht mehr wirklich, das ist jetzt die World Peace Parade. Aber bei uns ist heute Produzent und DJ, DJ KC alias Kai Soffel. Hi Kai.
Guten Morgen, lieber Thomas.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bisschen was weiß ich ja schon über dich. Ich weiß nicht nur, dass du der offizielle Botschafter bist. Du hast mir erzählt, dass du gerade arbeitest für den Gary Baker und für den ein paar Songs machst. Den kennt man, der ist der Produzent der Backstreet Boys. Für DJ Bobo hast du, glaube ich, gerade einen Remix gemacht. Ja, und du arbeitest für sehr viel auch für andere große Produzenten und machst aber auch selber sehr viel coole Produktionen. Erzähl doch mal kurz, wie dein Alltag so ausschaut, sowohl was du als DJ wie auch als Produzent machst, dass man da mal so einen kleinen Überblick hat.
Also ich stehe morgens auf, melde mich bei meiner Frau ab und dann bin ich im Studio. Nein, Quatsch. Ja, was mache ich so alles? Also mein Alltag besteht eigentlich darum, ich bin ein Frühaufsteher, ein notorischer Frühaufsteher sogar.
Wie viel Uhr stehst du so auf?
Ich stehe morgens um 6, 7 auf, dann nehme ich meine Tasse Kaffee. Und dann gehe ich runter. Dann gehe ich runter erstmal in mein Studio. Warum? Eine ganz einfache Geschichte. Bei mir hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass wenn ich morgens noch so total verschlafen bin, habe den Kaffee dabei und trinke auch noch nicht dran und gehe dann ins Studio und höre mir meine Mixe vom Vortag ab, was ich gemischt habe, höre ich eigentlich sehr sehr gut, weil die Ohren extrem erholt sind, wo es noch in meinem Mixen mangelt. Also ob der Mix nicht breit genug, nicht tief genug ist, nicht laut genug ist, nicht präsent genug, was auch immer. Das höre ich morgens eigentlich sehr, sehr gut mit nüchternen Ohren und ich belohne mich dann erstmal im Kaffee, wenn ich dann mit den nüchternen Ohren das Ganze gehört habe und sage, okay, hier mache ich eine Änderung und dann trinke ich in Ruhe meinen Kaffee und dann startet so erstmal mein Tag. Irgendwann, wenn ich das dann hinter mich geschafft habe, geht es dann mal so 1, 2 Stunden ins Büro, ein bisschen alltäglichen E-Mail-Verlauf machen, alles, was so reinkommt. Ich habe auch einen Manager namens Thomas Stein, der ist morgens auch schon um 6, 7 aus Kitzbühel. Morgens
Thomas Stein,
dann schon die Anrufe.
Entschuldige, Thomas Stein, für die, die jetzt nicht sofort wissen, wo der Name klingelt. Ich glaube, Deutschland sucht den Superstar, ist der immer in der Jury gesessen, damit ist er eigentlich so auch fürs Fernsehen.
Mit einer der Erfinder, da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte
okay.
zu. Also Thomas Stein hat damals DSDS ins Leben gerufen und das war irgendwie nicht irgendwie aus Zufall, sondern er war damals Europaboss bei der BMG, also
genau.
Sprich Sony Music.
Danke.
Und hat zu der Zeit in New York gesessen. Und irgendwann sein oberster Big Boss von Bertelsmann hat dann irgendwie angerufen und hat gesagt, Thomas, England läuft irgendwie nicht so gut, die Zahlen sind nicht so gut, wir müssen irgendwas machen. Da sagt der Thomas, du, ich habe gerade hier in Amerika gesehen, gibt's ein neues Format, Pop Idol. Das ist richtig super. Und das müssen wir machen in England und dann läuft das wieder. Gesagt, getan. Thomas hat das Ding angeschoppt, Pop Idol in England. Und die Zahlen sind sofort hochgeschossen bei der Plattenfirma. Die Plattenfirma war wieder richtig gut drauf. Und die gleiche Problematik stellte sich dann auch für Deutschland. Und dann hat er erstmal ein paar Leute irgendwie gefeuert da. Die sind erstmal, einige Leute mussten dann gehen.
Immer mal ein
und
guter
dann
Start.
Dann hat er BMG neu aufgezogen, hat sich selber in Deutschland hingesetzt nach München und wollte dann Pop Idol Germany machen und hat dann also mehrere Leute angesprochen, unter anderem Dieter Bohlen, der ja schon, sagen wir es mal so, Dieter Bohlen hat bei Thomas Stein das Laufen gelernt. Also Thomas Stein war derjenige, was man auch aus seiner Biografie kennt oder auch aus seinem Film. Er war ja mal und hat die Post verteilt, also der Demos, die damals auf Kassette kamen, später auf ADAT oder was auch immer, auf DAT meine ich nicht, auf ADAT, um Gottes Willen, auf DAT, die kamen, hat er dann verteilt in die Fächer für die A&R-Manager und hat sich so um die ganzen Dinger gekümmert. Und da gibt es auch eine witzige Geschichte zu. Und er kam dann immer wieder zu Thomas und hat ihm seine Demos gegeben. Hey, hör mal rein. Und nee, der Thomas, nee, ich habe keine Zeit und lass mal. Und das war noch bei der Teldec in Hamburg. Und irgendwann war das so gewesen, dass Thomas einen Künstler hatte, auf dem er nicht so wirklich Bock hatte und den er eigentlich loswerden wollte. Da hatte wirklich keiner richtig Bock drauf, weil das war so eine richtige Diva. Und er musste aber noch einen Song mit ihm machen, laut Vertrag. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen den Song jetzt mit ihm. Wir nehmen jetzt unseren Typen da aus der die Briefe verteilt und hin und her, dieser Bohlen, dieser Dieter, den nehmen wir und den stecken wir gegenüber rüber ins Studio.
Ja.
Und das war das Studio 33. Und dort war ein Mitarbeiter namens Luis Rodriguez Und dieser Luis Rodriguez hat dann, ja, wie soll man es so schön sagen, dieser Luis Rodriguez war praktisch der ausführende Techniker in den Studio 33.
Ja.
Und der sollte das Ganze dann aufnehmen. Dann gab es irgendwelchen Knies, da gab es nämlich dann gleich die nächste Geschichte, dass der das nicht machen sollte mit dem Bohlen. Aber der Bohlen wollte unbedingt mit dem Luis Rodriguez die ganzen Songs aufnehmen für diesen besagten Künstler. Und dann hat es einen Haufen Ärger gegeben und der Thomas Stein war dann so genervt, dass er kurzerhand mit der Plattenfirma das Studio 33 gekauft hat und hat das dem Luis Rodriguez gegeben. Also war Luis Rodriguez auf einmal der Chef der Studio 33 und hat gesagt, du, das zahlst du mit Produktion, die du für uns machst, einfach ab das Studio und erledigt ist es. So gesagt, getan, der Künstler kam rein. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der Künstler halt, weil er vorher auch nichts die letzten Jahre gerissen hatte, raus ist aus der Nummer. Und das war er aber nicht, weil die Nummer schlug mächtig ein und die hieß You Want Love. Mixed Emotions. Es war Trafi Deutscher, auf den keiner Bock mehr hatte. Also Adida hatte ihn den Song gemacht. Der Song ging durch die Decke, wissen wir ja alle, in den 80ern. Und auch die Karriere war dann eigentlich gelegt für Dieter Bohlen. Da kamen ja dann unzählige Dinge, müssen wir jetzt nicht alle diskutieren. Ja, auf jeden Fall war für den Thomas jetzt, um auf DSDS wieder zurückzukommen, war das der Punkt gewesen, zu sagen, okay, ich rufe meinen Spezi Dieter an. Der ist natürlich genau richtig als Juror und hat dann noch an den Heinz Hennen und wie sie alle heißen angerufen. Und die haben auch alle Bock gehabt. Und damals sollte noch einer mit dabei namens Frank Farian. Den hat er angerufen. So, man muss auch dazu sagen, Farian hatte beruflich auch viel mit Thomas zu tun, weil Farian hat ja seinen eigenen Katalog. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Katalog ist, das sind deine Songs und die kannst du verlagsmäßig natürlich vergeben oder verlegen. Und die waren halt bei Sony halt verlegt. Und Sony ATV, glaube ich, hieß das damals. Und das war der Fahrkatalog. Da war alles drin, von Boney M. über Milli Vanilli, über Precious Wilson,
No Mercy,
Terence Trent D'Arby, von Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You und die ganzen Sachen, Busch und so weiter. Das war alles da drin verlegt und dann hat der Thomas sich gedacht, ja, wenn der Künstler sowieso bei uns ist und eigentlich immer veröffentlicht, dann können wir ja auch ihn in die Jury setzen. Also gesagt, getan, den Frank Farian angerufen, der ist natürlich nicht selber drangegangen, nur immer seine Assistentin, die immer alles abgeblockt ist. Das war die Ingrid, die im Studio war. Es war auch seine frühere Lebensgefährtin und irgendwann war sie nur noch der Geschäftspart. Aber sie war auch verantwortlich, dass durch ihren Spitznamen, den sie hatte, dass eine Gruppe später diesen Namen mit teilweise bekommen hat. Weil ihr Spitzname war Milli. Milli Vanilli.
Ja.
So, okay, da gibt es auch eine kleine Geschichte. Also Frank angerufen, Frank sagt, ja, er möchte sich das einen Tag überlegen und sie sollen morgen nochmal telefonieren. Am nächsten Tag haben die telefoniert und da sagt der Frank, nö, ich habe da so keinen Nerv, das ist nichts für mich. Ich mache das nicht. Okay, alles klar. Gesagt, getan. Thomas wollte dann rechtlich und namensmäßig Pop Idol Germany anmelden und kriegte dann mitgeteilt, dass das heute Morgen schon angemeldet worden ist. Aber nicht von ihm.
Frank Farian hat es angemeldet, ja.
So, und dann hat der Thomas ihn nur kurz angerufen und sagte, pass auf, so eine Tour geht gar nicht, dann nenne ich das Ding einfach anders da. Und dann hat er das Ding genannt, Deutschland sucht den Superstar.
Was wahrscheinlich der bessere Name war.
Ja, denke ich absolut. Jetzt mal, ja. Und dann hat der Thomas gesagt, ich mache jetzt nicht lange rum, ich setze mich ein, zwei Staffeln einfach selber in die Jury. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass er sich dann selber da reingesetzt hat, weil Thomas hat eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt. Also Thomas hat zum Beispiel, wir hatten von Gary Baker, da können wir ja nachher nochmal ein bisschen näher drauf einsteigen, Thomas Stein hat zusammen mit Gary Baker Backstreet Boys groß gemacht.
Ja.
Er hat Whitney Houston nach Europa geholt.
Wow.
Er hat Peter Maffay schon zu Teltec-Zeiten mit gehabt, egal wo der Thomas hingewechselt ist, von der Teltec zur BMG oder was auch immer, Peter ist immer mitgegangen. Und Peter
da hake ich jetzt
Freund.
Mal kurz ein. Thomas Stein, also wirklich groß in der deutschen und internationalen Absolut. Musik, ist heute dein Manager. Und damit würde ich das Thema auch ganz gern wieder von Thomas Stein zu dir zurückschieben. Weil wir waren ja eigentlich gerade dabei, dass du ein bisschen von dir erzählst. Das heißt, wenn wir mal wieder zu dir zurückkommen, das jetzt ein bisschen erzählt, wie du dann morgens, was ich sehr gut finde, erstmal Büroarbeit machst. Ich trenne das zu wenig und es reißt immer beim Arbeiten raus, wenn man das parallel macht. Dann tust du das E-Mail beantworten, dann spielst du wieder einen neuen Sound ein. Ich mache das leider immer gleichzeitig, was nicht gesund ist. Ich finde es sehr gut, dass du deine eigene Geschichte draus machst.
Es ist ein Riesenchaos sonst. Es ist wirklich ein Riesenchaos und Künstler sein hin und her, das ist auch schön und gut. Und ich genieße das seit jetzt 33 Jahren als DJ und jetzt inzwischen das 29. Jahr als Musikproduzent. Aber wenn du nicht Ordnung in deiner Buchhaltung hast, wirst du auch nicht Ordnung in deine Musik kriegen und du wirst auch niemals damit Geld verdienen. Ja. Oder du hast mal Glück, aber wir kennen ja dann viele Künstler, die wirklich mal da waren und wo das Finanzamt kam und dann was haben wollte, dann haben sie dann die Fingerchen hochgehoben oder waren einfach fertig. Und die sind auch nie wieder gekommen. Also ich denke, dieser Part, die Buchhaltung, zu schauen, dass die Einnahmen kommen, GEMA ableuchten, GVL ableuchten. Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Liebe Künstler, ich kann euch das nur empfehlen. Bitte nehmt das ernst. Die Plattenvorkäufe sind heute wirklich gering. Wenn du einen schönen Vorschuss von der Plattenfirma kriegst, freu dich drüber, nimm ihn mit. Ja, das ist in der Regel auch nicht zurückzahlbar. Aber das, was dein Song ausmacht, wenn es ein Hit wird, sind zwei Dinge. Das ist die GEMA GVL.
Ja.
Und das sind irgendwelche Werbeverträge, wenn ein Song irgendwo in der Werbung verwendet wird. Spotify, das ist so geringfügig. Da gibt's an den Toten von Plattenfirmen, die wirklich sagen, nee, wir schütten erst ab 500 Euro aus im Quartal von Spotify-Abrechnung, weil die sind ja minimal klein. Und die meisten bleiben permanent unten drunter hängen. Ja, und das heißt, die verdienen nichts und die Plattenfirma steckt sich ein. Die GEMA geht ja dagegen gerade vor. Da gibt's ja auch diverse Berichte. Ist auch gut so, dass sie das machen, weil es kann auch nicht sein, dass der Künstler um seine Gagen geprellt wird. Aber gut, kommen wir zurück. Buchhaltung, Kaufmanagerbereich, ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig, dass das alles funktioniert, dass du krankenversichert bist, dass deine Ausgaben, deine Einnahmen sich mit dem decken, was du tust. Und dann darf man auch Künstler sein. Ja. Aber Künstler darf man sein, aber nicht Spinner. Ich sag das immer, mein Künstler sagt, sei Künstler, aber sei kein Spinner oder sei ein Idiot. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber nicht blauäugig denken, weil das Musikgeschäft ist ein knallhartes Geschäft und es ist auch in die letzten Jahre nicht weicher geworden. Also das ist alles andere wie weich. Du musst die Ellenbogen ausfahren, du musst dich strukturieren, du musst dich aufstellen, sonst wird nichts passieren in deinem Leben. Oder wenn nur mit großem Glück und Zufall oder Vitamin B.
Jetzt bist du nicht nur Musikproduzent, du produzierst, bist auch DJ und machst eigene Produktionen als DJ KC, beziehungsweise vermischt sich das dann auch, weil du dann oft auch Featurings mit Leuten, die du produziert, machst und so weiter.
Genau.
Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die DJ-Welt ein, dass man auch da noch einen kleinen Überblick hat. Eine wichtige Geschichte ist, dass du so eine Radiosendung machst, die ist, glaube ich, alle zwei Wochen, wo du live von einem geilen Turm in Frankfurt sendest. Vielleicht erzählst du das kurz.
Also ich mache das jede Woche und das ist Radio Frankfurt, früher Antenne Frankfurt, gehört zu der Antenne-Gruppe
genau.
Deutschland. Das sind 17 Radiosender. Inzwischen läuft meine Sendung oft auf 17 Radiosendern gleichzeitig. Das heißt, ich habe teilweise pro Sendung also eine Traffic von 4 bis 5 Millionen Hörern. Das ist natürlich immens und das jede Woche 2 Stunden, immer von 22 bis 24 Uhr. Das kann man auch im Internet oder per Stream verfolgen. Natürlich über, wenn man in der Nähe vom Rhein-Main-Gebiet ist, über 95,1 hören, über die normale Antenne. Auch digital. Und das mache ich jeden Samstag von 22 bis 24 Uhr. Ich habe viele Jahre vorher schon für den Hessischen Rundfunk gearbeitet. Da habe ich extrem viele Clubsendungen und so Sachen gemacht. Auch für den Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken, wo ich das Clubding gemacht habe. Also Radioerfahrungen sind eigentlich schon sehr lange da. Die mache ich auch schon sehr lange. Aber jetzt fest seit 3 Jahren bei Radio Frankfurt. Und da spiele ich wirklich Haus und elektronische Musik. Und habe auch den Vorteil, dass ich oft meine eigenen Produktionen, weil ich mache ja auch viele technoide und hausige Sachen, aber nicht nur, also das sind 20-30% meiner Produktion.
Ja.
Also das macht ungefähr so viel aus, aber auch die wollen getestet werden und das mache ich entweder im Club oder ich mache das in der Radiosendung. In der Radiosendung habe ich natürlich einen riesen Vorteil, wir haben auch so eine WhatsApp-Nummer, wo die Leute in das Sendestudio, wenn ich am Auflegen bin, live das Ganze mache, weil ich mache das richtig authentisch, wie man Radio macht. Ich habe also Verkehr dabei, ich habe Nachrichten dabei, ich habe Wetter dabei, alles was wichtig ist, ist natürlich, die Sendung wird komplett gefahren, aber zwischen meinen Sets der Moderation lege ich halt richtig auf.
Ja.
Und da lege ich halt auch meine eigenen Sachen auf. Und dann siehst du schon immer so eine Tendenz, weil ich lasse dann auch so ein Live-Video mitlaufen. Und es läuft, wie gesagt, WhatsApp mit vom Radiosender. Und dann schreiben die Leute, was ist das für ein Song? Weil ich kündige ihn in der Regel selber nicht an. Weil dann sind die Leute eingenommen und sagen, hey, ja, cool, Casey, hast wieder eine geile Nummer gemacht. Nein, ich will ungeschminkt hören. Gefällt euch das? Ruft das? Mhm. Spricht euch das an? Und das ist also für mich auch ein ganz wichtiger Barometer. Nicht nur, dass es für mich als DJ natürlich eine tolle Geschichte ist, weil wer hat schon die Möglichkeit, jede Woche von 3, 4, 5 Millionen Menschen gehört zu werden. Und das bringt natürlich auch viel im Booking. Ja, also der Thomas Steine kriegt dann immer das Grinsen ins Gesicht. Ja, und macht es immer katsching, da ruft schon wieder einer an. Es macht vieles leichter. Ja. Aber es ist wie mit allen, du machst es ja auch. Du musst Promo in deinem Leben auch machen. Und die Promo ist halt, sich in Radiosender hinzusetzen, eine Sendung jede Woche zu konzipieren, versuchen immer neue Sachen zu spielen. Ich mache halt so den Querschnitt der letzten 30 Jahre. Also ich nehme Produktionen aus den 80er, 90er, 2000er, setze mich hier an meinem Pro Tools im Tonstudio und remixe sie neu. Ich will da entweder die Vocals raus, oder ich lasse mir über den Thomas oder auch selber, lasse ich mir die Vocals schicken von den Künstlern. Ja. In der Regel, weil ich viele Remixe schon gemacht habe. Ich habe, glaube ich, in meiner Laufbahn inzwischen weit über 8000 Remixe habe ich bis jetzt gemacht. Also ich mache in der Woche in der Regel 2 bis 3 Remixe. Sehr cool. Aber die mache ich nicht für die Veröffentlichung. Nein, die mache ich für mein DJ-Set. Mhm. Weil ich bin, wie der Thomas auch immer sagt und alle Leute, eine Primetime-Diva. Das heißt, Primetime Diva, ich gehe dann in den Club, wenn der Laden voll ist, stehle mich 2 Stunden hin, lass mich tierisch feiern. Und ich liebe es.
Ja, das
und
ist auch fein.
Lass mich feiern und spiele mein Set runter. Und mein Set besteht 60-70% aus eigenen Remixen,
was
die ich selber gemacht habe.
Es ist wirklich geil.
So ein bisschen Alleinstellungsmerkmal.
Ja, natürlich.
Weil ich einfach, die Leute können das Ding nicht kaufen. Plattenfirmen kommen oft auf mich zu und sagen, hey, Casey, wie sieht's aus? Hast du Bock? Wir veröffentlichen es. Das sind die Originale. Und ich so, nö. Ja, weil so habe ich so ein bisschen Exklusivität. Weil ja. Mit was habe ich mehr erreicht? Jetzt ein paar Mark von der Plattenfirma zu holen, vielleicht auch mal eine Chartplatzierung damit hinzukriegen. Aber so nehme ich mir einen Geschäftszweig wieder weg. Da sind wir wieder bei dem geschäftlichen Denken. Du musst immer Promo. Radio ist Promo, meine eigenen Remixes sind Promo. Das sind jetzt so viele Dinge. Also, das ist Radio, dafür nutze ich das Medium Radio. Meine Remixe sind dafür da, um mich selber zu promoten, um mich selber darzustellen. Und liebe Künstler, egal wie er sagt, macht das, das ist ganz wichtig. Auch die Live-Videos, macht sie ohne Ende, Cover-Songs, macht sie auf eure völlig eigene Art. Und umso mehr sie eigen klingen, umso mehr nehmen sie euch die Leute ab. Und so ist es mit meiner Musik auch. Die Leute sagen einfach, ja, dort oben, das ist Casey. Und dann hat er halt den Spitznamen gericht, Primetime Diva. Kommt halt rein, wenn der Club voll ist, die Leute sind schon am Tanzen, ich versuche 2 Stunden mein Set richtig durchzusenden, die Leute richtig hochzuheizen, mache ein paar Selfies mit den Leuten, trinke noch einen Kaffee, setze mich ins Auto und fahre nach Hause.
Ja.
Ich werde in keinem Club bis morgens früh um 5 Uhr stehen. Ich bin um 2, 2:30, wenn mein Set rum ist, kurze Zeit danach wieder verschwunden, weil ich habe einen normalen Alltag.
Ja, natürlich.
Ich habe ein Tonstudio hier stehen, ich habe noch ein 2. Tonstudio in Friedrichsdorf und arbeite in Mallorca noch im Studio.
Ja, du hast also noch ein Studio auf Mallorca?
Ja, ich hatte mit dem Lukas und Costa Cordalis eins zusammen gemacht die ganze Zeit. Der Costa ist ja letztes Jahr gestorben, ich war ja auch sein Produzent. Und ich hatte ja mit Lukas und Daniela ein Weihnachtsalbum gemacht. Mit Weihnachtssong. Und das war auch sehr erfolgreich und bedingt auch dadurch, sind wir wieder bei der medialen Geschichte. In der Zeit haben sie auf RTL Frohe Weihnachten, wie hieß das? Ich muss aufs Album gucken, das liegt ja hier. Fröhliche Weihnachten. Und so war das auch die Sendung. Die lief also jeden Montag bei RTL 2. Das heißt, du hast natürlich in der Primetime wahnsinnig viele Leute. Und das eigene Label von RTL, also auch von Bertelsmann, das heißt der Alcatel Media, das ist nur speziell für die Fernsehformate. Das ist einfach da, einfach hängt bei der Bertelsmann nochmal drin. Und die haben natürlich gepusht. Die haben das Ding geteasert. 10-mal, 20, 30-mal am Tag. Im Endeffekt so, dass wir die erste Auflage der CDs, das waren, glaube ich, 10.000 haptische plus die Downloads, waren nach 2 Stunden vergriffen. Nach 2 Stunden waren alle weg. Und Amazon schrieb nur hin. Mich haben dann Leute hier angeschrieben, lieferbar erst wieder nach Weihnachten. Aber ich gesagt, hallo, geht nicht. Ja.
nicht der beste Plan.
Leute, was ist bei euch los? Habt ihr sie noch alle? Und dann, ja, wir pressen nach. Dann haben die irgendwie in der Scheschei noch nachpressen müssen, um übers Wochenende den nächsten Satz von 30.000 CDs zu bekommen, damit das wieder in den Handel gehen konnte. Weil auch die Mediamärkte, da haben mich teilweise Leute aus dem Mediamarkt über meine Homepage angerufen, weil sie wussten, dass ich das gemacht habe. Und haben gesagt, hier Leute, die Leute rennen uns die Hütte an. Wir haben nur 2 CDs hier pro Markt liegen. Das geht nicht. Also das war ein riesen Hin und Her, ein riesen Hype. Das Ding hat super funktioniert, weil wir haben einfach alte Weihnachtssongs ein bisschen modern gemacht. Also wir haben dann O du Fröhliches im Matt Simon Sound gemacht, Catch and Release, also so housey, tropical house mäßig. Ja, ja. Die nächste Nummer hat zum R&B-mäßige White Christmas gekommen. Dann habe ich aber mit Lukas zum Beispiel eine Solo-Nummer gemacht, das war total geil. Da habe ich den Lukas, das war, Feliz Navidad machen lassen, aber als Ballade. Cool. So ein Feliz Navidad und so ganz lange schöne Töne und das mächtig, also wirklich mächtig geworden. Und auch Daniela, wo man immer denkt, Daniela wäre keine Sängerin. Also Daniela Katzenberg ist eine Supersängerin, das wissen die wenigsten. Daniela ist so ein Mensch, die ist sehr introvertiert. Also wenn die Kameras ausgehen, dann ist Daniela ganz ruhig. Gehen die Kameras an, dann hört man ihre Pfälzer Herkunft, ja, und dann gibt sie auch Gas, Strich Poco etc. Aber es ist einer der liebsten Menschen, die ich kennengelernt habe und wo ich auch froh bin, ihr Produzent jetzt schon ein paar Jahre zu sein. Und die hat hier im Studio gesessen und ich muss dazu sagen, wir haben unter Hochdruck gearbeitet. Das heißt, wir haben ein komplettes Weihnachtsalbum mit 15 Songs zusammen mit meinem Partner Peter Ries. Mhm. Peter Ries, Produzenten No Angels, Falco, ERV. Ich nenne extra zwei Österreicher.
Dankeschön.
Lieber Thomas, ERV, ist klar, ja. Und auch Falco. Der hat auch ganz viel.
Ich war ein großer Falco-Fan.
Für InSync hat er gearbeitet. Für Beyoncé hat er einen Song gemacht, ja. Love Inc. hat er gemacht mit Broken Bounce, ja. Also Peter ist eine ganz große Nummer. Es ist übrigens mein Trauzeuge damals gewesen und einer meiner besten Freunde, Peter Ries. Und ich arbeite auch gerade aktuell mit ihm. Also, wir haben innerhalb von einer Woche haben wir ein komplettes Album aufgenommen, weil das Witzige war, der Lukas rief mich an und sagte, Casey, pass mal auf, RTL 2 möchte gern ein Weihnachtsalbum machen. Da habe ich gesagt, ja klar, für nächstes Jahr können wir es machen. Das war Ende Oktober. Für nächstes Jahr sehr gern. Nee, für dieses Jahr, sag ich, vergiss es. Ich weiß, dass der Frank Farian weil er hat ja auch so Verlies, Navidad und so verschiedene Sachen mit Boney M. gemacht und die wollte er wieder releasen. Das wusste ich. Und da hat ihn die Plattenfirma gesagt gehabt im September, nee, Frank, ist es zu spät für nächstes Jahr. Jetzt, bis das fertig ist, ist es November, da geht es los. In der letzten Novemberwoche hatten wir schon den ersten Advent in diesem Jahr. Und dann habe ich gesagt, so, Lukas, das funktioniert nicht. Doch, die Plattenfirma hat gesagt, die machen alles über Nacht. Wie lange brauchst du? Und ich sag so, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Eine Woche. Eine Woche machen wir das Album, 14 Songs. Aber ihr müsst beide eine Woche lang hier bei mir im Haus sein. Das heißt, ihr werdet abwechselnd schlafen gehen. Ich produziere hier und der Peter arrangiert in Wiesbaden in seinem Studio. Der macht die Arrangements und ich nehme hier nur komplett auf. Ein Song nach dem anderen, Chöre etc. und bla und blub. Haben wir dann auch gemacht. Und das ging also wirklich hier. Aber ich war nach einer Woche echt erschossen. 14 Songs, dann noch Ärger gehabt irgendwie mit der Plattenfirma. Das gibt's ja auch mal zwischendurch, weil die Plattenfirma mischt ja gern mit. Ja, und ich habe ja immer gerne gedacht, so früher war das so blauäugig, dass die Medien interessiert verfolgen, was ich mache auf Facebook, auf Instagram und wo ich überall rumfliege. Und wir hatten damals, habe ich noch einen Künstler angefangen zu produzieren, der hatte DSDS gewonnen, Severino Seger. Mit dem habe ich eine Nummer gemacht. Und der hat aber auch viel Blödsinn in seinem Leben gemacht. Und ich wollte ihm aber eine zweite Chance geben. Und er war hier bei mir und ich habe ihm das geglaubt. Lukas hat ihn auch sehr gemocht. Und dann haben wir ihn hier ins Studio eingeladen. Und er sollte die Chöre mitsingen. Also die Schwester vom Lukas Kotales, Kiki Kotales, also die Tochter vom Costa, die hat hier Chor gesungen für die ganze Weihnachtsnummer. Und Severino sollte auch. Und ich mache ein Live-Video aus dem Ding. Ey, nach 10 Minuten ging man am Lukas Telefon. Der Lukas sagt nur, hey, die RTL-Leute sind da, Kai, geh mal ans Telefon. Und dann sagten die sofort Severino Seger raus aus dem Studio und das Video löschen. und der singt keine Silbe ein, weil der ist ja damals geflogen dann. Und da sind die auch richtig regelros, die Arte-Leute. Wow. Und da musste ich ihn raus, musste ihm das also auch ins Gesicht sagen. War nicht einfach, weil du kannst dir natürlich vorstellen, der Künstler war natürlich ein bisschen betröbelt.
Das Ende seiner Karriere, oder?
Ja. Das ist ja, ein... der war richtig betröbelt und das war schon eine heftige Nummer.
Kai Soffel bei uns im Studio in Thomas Foster Musikproduktion. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das Studio von Kai ausschaut, dann schaut doch bitte mal rein in die zweite Folge von Mutant Sessions. Mutant Sessions ist live auf meinem YouTube-Channel, Thomas Foster Musikproduktion auch. Und dort haben wir Kai Soffel zu Gast gehabt und waren live in seinem Studio. Und ihr könnt wirklich sehen, wie sein Mischpult ausschaut, wie seine Geräte ausschauen und vor allen Dingen natürlich auch, wie Kai selber ausschaut. Ja, schaut euch das an. Mutant, M-U-G-E-N-T, Mutant Sessions. Und Kai ist nächste Woche wieder bei uns zu Gast und da werden wir das alles vertiefen. Danke fürs Dabeisein, immer kreativ und vor allen Dingen auch gesund bleiben. Cheers!